Also meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich möchte mich zuerst kurz entschuldigen, dass Sie so unfreiwillig kurz gestresst worden sind. Ich hoffe, das soll jetzt nicht weiter so passieren. Ich freue mich auf alle Fälle, dass Sie hergekommen sind, um sich mal ganz konkret ein Beispiel vorrechnen zu lassen für einen Algorithmus, speziell einen Greedy-Algorithmus. Und dieses Beispiel für den Algorithmenentwurf versuche ich von Anfang bis zum Ende vollständig durchzurechnen bzw. Ihnen zu zeigen, wie das geht. Das heißt nicht, dass Sie ein beliebiges Beispiel nach dem gleichen Muster sofort hinschreiben können müssen. Das ist ein bisschen viel verlangt, weil es gibt einige Spezialitäten daran, aus denen man eine Menge lernen kann, aber die man nicht unbedingt gleich im Kopf hat. Aber es soll Ihnen zeigen, wie man vorgehen kann und wie man so einen Algorithmus in die Tat umsetzen kann. Worum geht es? Nun, ich möchte einen Algorithmus auf Bäumen zeigen. Was sind Bäume? Bäume haben Sie ja schon öfters behandelt und ich kurze Wiederholung. Ein Baum besteht aus Knoten und Kanten und die Knoten, die Vertices, ist eine Menge und die Kanten ist ebenfalls eine Menge. Und man kann es so schreiben, dass man die entsprechenden Knoten und Kanten als Mengen zusammenfasst in eine Gesamtmenge, einen Graphen. Eine Sekunde. Entschuldigung. So. Genau, jetzt muss ich kurz. Das war jetzt nochmal ein falscher Mausklick. So, was ich mit dieser Darstellung habe, ich habe jetzt auch einen Zeiger, den Sie sehen, und damit können Sie ungefähr sehen, wovon ich gerade spreche. Deshalb jetzt die Umstellung. Gut, das ist die formale Konstruktion. Wir haben ein Beispiel, einen kleinen Graphen, bestehen aus drei Knoten, zwei Kanten. Und Sie sehen, man kann die zusammenfassen. Die Kanten sind dann nichts anderes als Paare von Knoten, die dann gelistet werden. Wenn man so eine Datenstruktur sich überlegt, dass man sie so definiert, dann ist es sinnvoll, sie auch zu formalisieren in Form von Datenstrukturen, mit denen man arbeiten kann. Insofern ist der nächste Schritt, dass man das Ganze formal als Code auffasst. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal das Problem schildern, wozu wir das überhaupt machen, nämlich eine Aufgabe. Die Aufgabe, suche einen minimalen Spannbaum auf einem Graphen. Da stellt sich sofort die Frage, was ist überhaupt ein Spannbaum und was ist überhaupt ein minimaler Spannbaum? Nun, angenommen, wir haben eine Kostenfunktion. Das bedeutet, dass alle Kanten mit einem Zahl gewichtet sind. Dann kann man einen Baum aufspannen, der nach diesen Kosten sich richtet. Zum einen einen Spannbaum. Ein Spannbaum ist ein Teilgraph eines ungerichteten Graphen. Das heißt, zum einen, wir haben nur allgemeine Kanten, die haben keine Richtung. Zum anderen aber, alle Knoten sind im neuen Graphen drin. Und es sind möglichst wenige Kanten, die das Ganze miteinander verbinden. Das heißt, es ist ein zusammenhängender Graph. Alles hängt noch zusammen, aber zu viele Kanten, die nicht nötig sind, damit es noch zusammenhängt, die sind rausgeschmissen. Die Frage ist, welche wirft man raus? Und da ist die Idee, man wirft die teuersten Kanten raus. Was heißt teuer? Teuer heißt in diesem Fall, dass man eine Kostenfunktion implementiert hat und diese Kostenfunktion so aussieht, dass man einen Graphen bekommt, der insgesamt die minimalen Kosten hat. Was sind Kosten? Kosten sind beispielsweise alle Bewertungen von diesen Graphen. Kosten können sein die Länge, Kilometer von Telegrafenkabel zum Beispiel. Da hat man einen Graphen aus Telegrafenstationen und die Länge dieser Stationskommunikation sind beispielsweise in Kilometern angegeben. Kosten können auch sein in Euro, wenn man sagt, eine Leitung kostet so viel Geld. Kosten können auch sein in Kommunikation. Das bedeutet, eine kurze Verbindung, die aber teuer ist, weil sie stark ausgebucht ist, ist weniger gut als eine lange Verbindung, die aber billiger ist, weil die Kommunikationskosten geringer sind. Also Sie sehen, die Kostenfunktionen können auch gar nichts damit zu tun haben mit dem, was Sie als Länge oder sonst wie in einem Graphen ansehen. Es hängt von der Definition ab, was wichtig ist für diesen Graphen. Gut, jetzt wissen wir, was ist ein Spannbaum im Unterschied zu einem Baum und ein minimaler Spannbaum. Das ist der, der also möglichst nur minimale Kosten hat. Gut, wozu braucht man das Ganze? Verschiedene Anwendungen sind da. Aber zuerst möchte ich Ihnen Beispiele geben, dass Sie sich klar vorstellen können. Das soll also hier mal ein normaler Baum sein. Genauer gesagt, ein Graph, der verbunden ist. Wir wollen ihn zu einem Baum, einen minimalen Spannbaum, hinbringen. Dazu sind, wie Sie sehen, Zahlen an den Kanten notiert. Wir müssen jetzt einen Baum erzeugen, also einen Subgraphen hiervon, der zusammenhängend ist und minimale Kantengewichte hat. Sie sehen, die 10 ist sehr klein, die ist hier wieder vorhanden. Die 25 ist auch wieder vorhanden. Dagegen die 70, diese Verbindung hier, die ist weggelassen, die brauchen wir gar nicht. Es reicht, wenn wir drumherum gehen, beispielsweise über die 20, die 25 und die 10, das reicht auch, dass es zusammenhängend ist, ohne dass wir hier in dieser Form beispielsweise eine 70 oder eine 60 oder irgend sowas drin haben an Kanten. Also, Aufgabe ist, Untermenge finden von Kanten eines Graphen, so dass sie zusammenhängen und einen Baum bilden. Das bedeutet, nicht nur zusammenhängen, sondern auch keine Zyklen drin sind. Also in diesem Fall wäre diese Kante hier von A bis D wäre verboten. Denn da wäre ja ein Zyklus vorhanden. Tak, 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 könnte man einen Zyklus einmal rumgehen. Das soll nicht sein. Es soll nur zusammenhängen, das reicht. Aber Zyklen würde bedeuten, eine Kante zu viel. Damit Kosten zu viel. Also weglassen. Das ist die grundlegende Fragestellung. Kurz noch Motivation, Anwendung, wozu? Also, wenn man kostengünstig zusammenhängende Netze haben möchte, Telefonnetze, elektrische Netze oder irgendwelche Art von Netzen, wo man Kosten definieren kann, Kommunikationskosten, Leitungsverlegungskosten, Leitungsmaterialkosten, was auch immer, Wartungskosten, dann kann man die damit gewichten und versuchen zu sagen, welches Netz macht mir die wenigsten Kosten. Man kann es auch dazu nutzen, Redundanz zu vermeiden, indem man sagt, okay, Mehrfachübertragungen über mehrere verschiedene Strecken können wir weglassen, auch wenn die Strecken vorhanden sind. Wenn wir sie nach Kosten gewichten und solch einen minimalen Spannbaum drauf aufstellen, dann haben wir das Problem nicht mehr, dass redundante Pfade da sind. Und Mehrfachpakete, die Zeit kosten, sie zu verarbeiten und zu Fehlern führen können, werden weggelassen. Eine ganz andere Anwendung ist die von Labyrinthen. Wenn Sie ein Labyrinth haben und Sie definieren verschiedene Knoten und Kanten da drin, dann können Sie formal ausrechnen, wie man am besten durch das Labyrinth kommt. Dadurch, dass keine Zyklen drin sind, hat es immer einen Lösungsweg, um rauszukommen. Okay, das war jetzt eine Kurzeinführung. Minimale Spannbäume, wozu, was kann man damit machen? Jetzt die Frage, wie können wir sie erzeugen? Wie kriegen wir sie? Woher haben wir sie? Da möchte ich Ihnen die Lösungsidee nahelegen, die wir bei ganz am Anfang letzte Mal eingeführt haben, die Greedy-Idee. Die Idee ist ganz einfach. Wenn wir nur minimale Kosten haben wollen, dann starten wir doch einfach mal in dem ganzen Graphen mit einer Kante, die minimale Kosten hat. Und die Kante mit minimalen Kosten, die wäre die erste Kante. Und dann wollen wir nur noch weitere Kanten hinzufügen, die auch minimale Kosten haben. Am möglichst alles billig und am Schluss haben wir einen sehr preiswerten Graphen. In anderen Worten etwas, was alles verbindet, aber die billigsten Kanten, die überhaupt möglich sind, enthält. Das ist die Grundidee. Natürlich muss man dazu vorher mal die gesamte Liste der Kanten nach ihren Kosten sortieren. Wenn sie sortiert sind, dann können wir als erstem Element mit der Kante anfangen, die besonders preiswert ist. Das ist die Grundidee. Gut, gucken wir uns das mal genauer an. Also, Grundidee ist, führe fortgesetzt die kürzeste, billigste Kante immer hinzu. Wenn du sie hast, dann suche die nächste billigste Kante, immer die noch vorhanden ist. So lange, bis wir eine Abbruchbedingung erfüllen. Dabei, aber als Nebenbedingung, kein Zyklus bitte. Wenn ein Zyklus rauskommt, gilt es nicht, dann verwerfen wir das und gehen zur nächsten Kante in der Liste. Also, zuallererst müssen wir den Graphen initialisieren, indem wir die Liste nach Kosten sortieren. Okay, angenommen, wir haben es sortiert. Dann gehen wir durch. Die nächste Kante wird hinzugefügt, inklusive ihrer beiden Knoten, zu dem MST, zu dem Minimal Spanning Tree, falls dadurch kein Zyklus erzeugt wird. Das ist jetzt die Nebenbedingung. Wenn wir sie hinzugefügt haben, machen wir weiter. Sind wir fertig mit der Liste, dann stoppen wir. Okay, also eine eindeutige Stoppbedingung. Dieser Algorithmus wird immer stoppen, weil die Liste endlich ist. Haben wir nicht die letzte Kante erreicht, gehen wir wieder zu 1 und machen weiter. Gut, das ist die grundsätzliche Idee von Herrn Kruskal gewesen und die kann man nun konkreter durchführen. Gibt es Fragen dazu? Nicht? Dann versuche ich mal, ein Beispiel zu zeigen, wie man diesen Algorithmus anwendet, sodass Sie ein Gefühl bekommen, was da eigentlich passiert. Angenommen wieder unser von vorhin eingeführter Graph mit diesen verschiedenen Kanten. Sehr kostenintensive Kanten 70, aber auch sehr billige Kanten 10 gibt es da. Die seien mal geordnet, schön nach den Kosten. Hier ist es aufgetragen, von 10 bis 70, von AB bis AE. Das ist die Liste, die wir erhalten. Und jetzt versuchen wir, bestehend auf dieser Liste, langsam diesen gesuchten Minimal Spanning Tree zu erreichen. Was machen wir nun? Zuallererst kreieren wir mal Hilfskonstruktionen. Und das mache ich, weil das sehr praktisch ist für die Datenstrukturen, die wir nachher ganz konkret einführen. Hilfskonstruktionen sind Mengen. Wir sagen, jeder Knoten wird in eine einzelne Menge reingepackt. Das sieht dann so aus. Wir haben Mengen A, B, C, D, E, F. Jede Menge hat genau einen Knoten. Das ist die initiale Startkonfiguration. Und dann suchen wir die billigste Kante. Die billigste Kante war AB. AB ist gerade 10. Okay. Billigste Kante wird genommen und dann werden die Mengen verschmolzen, in denen die beiden Knoten drin sind. In der Menge ist A, in der Menge sind B. Ich verschmelze sie zu einer gemeinsamen Menge AB, sodass die ganze Kante in der Menge drin ist. Hier die Kante ist drin. Das ganze Konstrukt hier ist im Prinzip der Minimal Spanning Tree. Im Augenblick ist es nicht eine Menge, sondern mehrere. Das heißt, im augenblicklichen Zustand ist er noch auseinandergefallen. Es ist kein aufspannender Graph, sondern es ist kein zusammenhängender, sondern es ist einfach nur eine Menge von einzelnen Knoten und in diesem Fall noch eine Kante. Jetzt gehe ich weiter so. Ich suche mir also aus der ganzen Liste genau das raus, was als nächstes kommt. Nun, als nächstes kam CF. CF wird ebenfalls eingezeichnet. CF sind zwei verschiedene Mengen, die werden verschmolzen, sodass wir eine AB-Menge, eine CF-Menge und diese beiden haben. Das dritte ist die DF-Kante. DF-Kante, das ist eine D und eine F, zwei verschiedene Mengen. Wir verschmelzen sie miteinander zu einer Gesamtmenge und haben hier eine Kante eingezeichnet. Bei jeder Verschmelzung machen wir aber noch einen Test. Ist da ein Zyklus vorhanden? Wie kriegen wir raus, ob ein Zyklus vorhanden ist? Ganz einfach. Sind die beiden Mengen, die verschmolzen werden, beispielsweise diese hier, sind die disjunkt? Und ist das eine, das C, das andere, das F, das eine D und das andere F, eines F, das andere ist D, sind in zwei verschiedenen Mengen, dann ist kein Zyklus vorhanden. Also können wir sie verschmelzen. Wären sie dagegen in einer einzigen Menge, dann wäre da schon ein Zyklus vorhanden und wir können nicht diese, würde ein Zyklus sein, wenn wir die Konte dazufügen würden. So rumformuliert. Okay, das gucken wir uns genauer an. Bisher haben wir keine Komplikationen gehabt. Verschmolzen, eingefügt. Okay, das ist jetzt der bisherige Graph. Jetzt machen wir weiter. B und F. B und F sind ebenfalls zwei Mengen. Wir können sie zu einer einzigen verschmelzen. Das ist dann diese Menge hier aus diesen zusammenhängenden Sachen. Und E ist noch extra. Und dann suchen wir AD. AD ist A und D ist bereits drin. Würden wir diese Kante hier reinpacken, dann würde automatisch ein Zyklus packen, reinkommen. Wir haben also AD, es ist schon drin in der Gesamtmenge. Würden wir diese Verbindung hier noch aufnehmen, hätten wir einen Zyklus. Also, wir verschmelzen es nicht und lassen es einfach weg. Nächstes Element in der Liste ist C und E. E ist eine andere Menge als C, also können wir sie verschmelzen. Die Gesamtmenge ist die Menge aller Knoten des Graphen und damit sind wir fertig. Wir können aufhören, egal wie lang die Liste noch ist. Das war die grundlegende Idee, mal an einem Beispiel durchgeführt. Fragen dazu? Wenn nicht, dann formalisiere ich das Ganze einfach mal. Also, formal sieht es so aus. Wir bilden Mengen CI. Jeweils eine Menge hat einen Knoten. Initial werden die einzelnen CIs sozusagen erzeugt, jeweils aus einem Knoten. Konzeptionell ist jeweils ein C eine Menge aller Knoten, die miteinander verbunden sind. So, am Anfang ist nichts miteinander verbunden. Die sind also extra getrennt. Dann erzeuge ich mir die geordnete Liste von Kanten. Damit habe ich schon mal die Kantenliste. Jetzt gucke ich mir das an. Bei jeder Kante betrachte ich die Mengen der verbundenen Knoten. Also, die Kante, die ich zufügen will, gucke ich mir die beiden Knoten an und sage, ist der Knoten in der einen Menge und ist der zweite Knoten in einer anderen Menge? Sind sie zwei verschiedene Mengen, dann werden sie zugefügt. Und ich mache den Verbund davon. Sind sie dagegen in einer einzigen Menge, dann lasse ich es. So, wenn ich nur noch eine einzige Menge habe oder das Ende der Liste erreicht ist, dann stoppe ich. Das ist die grundlegende Idee. Das ist also die Formalität dazu, das formale Aufschreiben des Algorithmus als ganz konkrete Schritte. Und jetzt kommt die Sache, dass wir, nachdem wir den Algorithmus aufgeschrieben haben, als Folge von konkreten Schritten, muss ich Datenstrukturen erzeugen und diese Schritte in die Tat umsetzen. Gut, welche Datenstrukturen erzeuge ich? Unser Beispiel wieder. Wir haben hier zwei Kanten, drei Knoten. Die Idee ist folgendes, ich definiere mir eine Kante als zwei Knoten, hier dieses Tupel von zwei Knoten, und füge noch dazu die Bewertung, C01, in diesem Fall zwischen diesen beiden, das Gewicht, die Kosten. Die sollen mal als Costs oder C bezeichnet sein. Das Ganze ist damit eine Datenstruktur, die so aussieht, dass ich sie, wenn ich das nullte Element referiere, das ist das hier, und das erste Element referiere, ist das hier. Und vom nullten Element gibt es natürlich noch Unterkomponenten, der erste Knoten und der zweite Knoten. Damit habe ich das formal einigermaßen definiert. Eine Liste davon ist gerade eine Liste, die hier sind meine eckigen Sachen, und die hat Elemente. Element ist das Element, das erste Element, Komma, zweite Element. Liste fertig. Damit habe ich eine Liste aus zwei Elementen. Jedes Element hat nochmal eine Unterstruktur. Besteht aus Kante plus Bewertung. Und jede Kante ist nochmal Unterstruktur aus zwei Knoten. Okay? Alles klar? Fragen dazu? Gut. Ich hoffe, soweit ist alles noch übersichtlich. Und jetzt, nachdem wir das formal definiert haben, brauchen wir noch eine Spezifikation. Eine Spezifikation, um diesen Algorithmus umzusetzen. Und folgende Spezifikation kann man sich überlegen. Was muss man eigentlich machen? Wir müssen zum einen Knoten hinzufügen und Kanten hinzufügen. Und zum anderen müssen wir die Knoten auslösen können, lesen können und Kanten auslesen können. Und die Kosten auslesen können. Okay, damit haben wir das ja. Das sind die Operationen, die nötig sind. Und die können wir einfach mal definieren. Wir müssen also den Graphen initiieren können, das heißt alle Datenstrukturen erzeugen, die wir brauchen. Dann müssen wir Knoten hinzufügen, also den Graph angeben, den Knoten angeben und das Ganze muss in den Graphen rein. Kanten hinzufügen, Graph angeben, Kante hinzufügen, also Knoten hinzufügen, der von der Kante und dazu noch eine Gewichtung und das Ganze in den Graphen hineinpacken. Wenn wir es rausholen, dann können wir natürlich genau das rausziehen. Von dem Angabe des Graphen bekommen wir die entsprechenden Knoten und von Angabe vom Graphen bekommen wir natürlich auch die entsprechenden Elemente davon, Knoten und Gewicht. Und die Kosten liefern natürlich direkt das Gewicht raus. Okay, so. Dann haben wir also hier verschiedene Operationen, mit denen wir auf unseren Datenstrukturen arbeiten können. Das Ganze soll so funktionieren. Ich gebe mal ein Beispiel für dieses AddVertex und AddEdge. Wir haben am Anfang einen Graph, der soll so erzeugt werden. Und dann sagen wir, von dieser Klasse Graph gibt es Methoden AddVertex, beispielsweise A, B, C, D, E, F. Damit hole ich mir sämtliche Knoten, die ich habe, hinein in den Graphen, dann ist der Graph daraus definiert. Und außerdem sage ich, da gibt es auch noch Kanten. Zwischen A und B gibt es eine Kante mit der Gewichtung 10 und so weiter und so fort bis Kante E, F und 55, die hier. Wobei man sagen muss, die Reihenfolge ist total willkürlich. Die haben wir noch nicht vorgegeben. Wir haben einfach nur mal alles reingegeben in den großen Topf und damit haben wir eine Datenstruktur erzeugt. Und dann können wir das Ganze mal ausdrucken und wir geben mal hier schon die Funktion getEdges, das heißt, wir holen uns zurück die entsprechenden Elemente, die gespeichert sind an Kanten und wir sehen, hier ist eine Liste, die rausgegeben wird von Kante, Gewicht. Kante, Gewicht. So ungefähr kann man sich das vorstellen, dass dann die Datenstruktur hinterher aussieht. Das ist unser Ziel bei der ganzen Geschichte. Gut, das waren die initialen Operationen dazu. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen in den Code reinzugehen und den Code zu verstehen. Die Code-Implementierung, also wir hatten gehabt die Algorithmus-Definition, erstmal Definition, dann Algorithmus-Spezifikation, dann haben wir die Code-Spezifikation gehabt. Nur zur Information, das ist eine Code-Spezifikation. Code-Spezifikation, jetzt kommt noch die Code-Implementierung. Code-Implementierung sieht so aus, dass wir alle Operationen, die wir vorher definiert haben als Spezifikation, die müssen wir jetzt mit Leben füllen. Da müssen wir was reinschreiben. Also, unser Algorithmus Kruskal wird dann so aussehen, dass am Anfang etwas initialisiert. Wir definieren eine Menge der CIs, die nennen wir mal Sets, erstmal mit 0, da ist nichts drin. Und dann fügen wir alle Knoten, von allen Knoten, die wir haben in dem Graphen, packen wir sie in diese Mengen rein. Jede Menge bekommt einen extra Knoten. Das ist die Initialisierung, die wir vorher mal hatten. Diese CIs als Mengen bekommen jeweils einen einzelnen Knoten nur. So, das ist die Initialisierung und dann erzeuge ich einen leeren Minimum Spanning Tree, einen neuen Graphen. So, damit habe ich also den Graph initialisiert und habe außerdem noch Datenstrukturen, in denen diese Sets, in denen die einzelnen Knoten drinstehen. So, und jetzt muss ich den Algorithmus durchführen, indem ich diese Menge miteinander verschmelze. Also, was mache ich dazu? Ich durchlaufe alle Kanten nach den Kosten sortiert. Ich habe hier ein getEdges. Das getEdges, nur mal als Erinnerung, das getEdges liefert nicht nur alle Kanten, sondern eine Folge von Kanten, also eine Liste, die nach den Kosten sortiert ist. Die muss also einmal sortiert sein. Das ist in dem getEdges schon drin, die Sortierung. Okay, also hiermit sortiere ich die ganzen Dinger und dann gehe ich die Elemente der sortierten Liste durch. Für alle Elemente der sortierten Liste mache ich diese Operation und am Schluss gebe ich den Minimal Spanning Tree, der hier initial definiert wurde, vollständig ausgefüllt zurück. Okay, wie funktioniert das? Nun, jedes Element in der Liste hat zwei Knoten, V1 und V2. Von diesen ersten Knoten in der Kante und zweiten Knoten in der Kante muss ich gucken, in welchem Set sie überhaupt drin sind. Das heißt, ich habe Option Find Set, die erkläre ich später, heben sie sich auf im Hinterkopf. Aus dieser Menge muss ich rauskriegen, wo sind sie drin, und bekomme damit die entsprechenden, den ersten Knoten, das Set, und das zweite Knoten, das Set. Und dann gucke ich, ob diese beiden Sets eigentlich unterschiedlich sind. Wenn sie unterschiedlich sind, ist alles gut. Dann kann ich sagen, okay, ich füge dieses Ding hinzu zum Minimal Spanning Tree, die Knoten füge ich hinzu und entsprechend die Kante und sage, dass diese beiden Sets werden zusammengelegt zu einem einzigen Set. Habe ich also eine Operation Join Set. Müssen wir auch noch überlegen, wie die aussieht. Damit habe ich mit diesen Operationen eine gemeinsame Menge gefunden. Und wenn ich an den Anzahl der Mengen nur noch eins ist, dann bin ich fertig, dann habe ich das Ganze. Ich muss also nicht bis zum Ende der Liste gehen, so wie hier impliziert. Ich kann auch vorher aufhören, wenn ich sowieso schon fertig bin. Wenn die anderen Knoten, beziehungsweise die anderen Kanten, die da zur Verfügung stehen, nur Redundanzen wären und nur zu Zyklen führen würden, dann kann ich sie weglassen. Ich kann also vorher aufhören. Damit bin ich fertig. Okay? Das ist also der Kruskal-Algorithmus, den ich vorhin vorgestellt habe, noch mal ein bisschen formaler als Operation, dass ich für alle Kanten innerhalb der geordneten Liste diese Operation durchgucke und sie teste, zusammenfüge diese Mengen zu einer Menge, bis ich fertig bin. Was fehlt bei der ganzen Geschichte, ist natürlich die einzelnen Dinge, zum Beispiel: Was ist der Graph, die Klasse Graph? Wie sieht die überhaupt aus? Wie sieht das Findset aus, das Joinset und so weiter? Wie sind die konkreten Dinge? Und da möchte ich, was heißt addEdge, muss ich auch noch sagen. GetEdge, wie sieht denn das aus? Also alles das, was hier drin ist, hatte ich vorher teilweise mal spezifiziert, habe es aber nicht append kennen wir, das ist Standard, aber GetEdge ist nicht. Habe ich spezifiziert, habe es aber nicht genauer gesagt, wie es aussieht. Ich muss eine Implementierung noch vorstellen. Jetzt kommen wir zur Implementierung. Also, das erste ist, den Graphen aufbauen. Die Klasse Graph, wie funktioniert der? Initial ist klar, leere Listen erzeugen, Knoten- und Kantenliste. Dann Knoten hinzufügen, wie funktioniert das? Ich muss den Knoten hinzufügen bei mir selber, und zwar V1. Ich gucke, ob dieser Knoten schon vorhanden ist in der Liste. Ist er nicht vorhanden, dann kommt er dazu in die Liste. Ist er vorhanden, lasse ich die Finger weg. Kann ja sein, dass ich aus Versehen zweimal was reinpacken will, und das ist nicht so sinnvoll. Bei AddEdge ist das Gleiche. Ich gucke nach, ich habe zwei Knoten. Wenn sie identisch sind, dann war das eine blödsinnige Anfrage, da gibt es keine Knote. Sich selbst zurück bezüglich, das lassen wir mal weg. Also eine Kante zu sich selbst ist nicht erlaubt. Gut, aber angenommen, wir haben eine Kante zwischen zwei Knoten. Dann gucke ich einfach mal nach. Ich packe sie dazu, wenn sie noch nicht da ist, packe die zweite Kante, zweiten Knoten auch noch dazu. Und dann gucke ich mal, was mit der Kantenliste ist. Ich gucke nach, ob das Ding vielleicht in der Kantenliste schon vorhanden ist. Und da gucke ich nach, hebe ich mir mal für jedes Element in der Kantenliste, hole ich mir die erste und zweite Knoten und gucke nach, ob die Verbindung dieser zwei Knoten, also V1, V2 oder V2, V1, es ist ja ungerichtet, das kann ja irgendwie notiert sein, ich weiß nicht wie notiert, ob das schon drin ist. Ist es schon drin, dann brauche ich das ganze Ding nicht, dann kann ich es rausschmeißen. Ansonsten mache ich auf jeden Fall Append von diesem Ding da rein. Und damit habe ich die Kante drin und die Kosten, die hier oben übergeben wurden, die habe ich ebenfalls mit abgespeichert in der Kantenliste. Damit habe ich also eine Liste aus Kanten, die auch noch gewichtet sind. Gut, damit habe ich meinen Graphen aufgebaut. So, wie ich es vorhin mal gezeigt hatte, Stück für Stück alle Knoten rein, alle Kanten rein, und damit habe ich ihn. Jetzt muss ich auf diesen Datenstrukturen Operationen ausführen. Wie mache ich das? Nun, ich muss die Abfragen haben. Das Einbauen hatte ich schon, jetzt muss ich abfragen. Was für Abfragen habe ich? Get Vertices, Get Edges und die Kosten. Das waren die drei Abfragen, die ich mal spezifiziert hatte. Wie sind die implementiert? Nun, das erste ist, beim Get Vertices heißt, ich hole mir aus der Knotenliste einfach mal die ganzen heraus, die entsprechenden Knoten, und dazu muss ich nur ein Copy machen. Das Copy ist eine spezielle Operation aus einem Import, Copy, komme ich noch dazu, behalten wir im Hinterkopf, da müssen wir mal Bemerkungen dazu, zu dem Copy. Weiterhin habe ich hier etwas, ab Aussehen von dem Copy, gebe ich hier was zurück. Ich habe nicht nur die Kanten, die ich habe, sondern die sind im Prinzip eine Kopie der Kantenliste, sondern ich sortiere sie auch noch mit einem Sorted. Das ist ebenfalls eine Operation, kommen wir noch dazu. Ich habe also verschiedene Unterhilfsroutinen, auf denen diese spezifizierten Dinge beruhen. Die nehme ich mal an, die gibt es. Wenn ich sie nicht in Python finde, muss ich sie selber schreiben. Als drittes sind die Kosten. Und die Kosten sind natürlich ebenfalls ein bisschen komplizierter rauszubekommen. Ich muss nicht nur die Kantenliste rausbekommen, sondern ich muss auch in den Elementen hineingehen, in die Unterelemente, und dann sagen, okay, wenn das eine Kante ist, die existiert und die in der Liste drin ist, dann eindeutig ist, dann hole mir die Kosten davon an dieser Stelle zurück und gebe sie zurück. Das heißt, ich hole mir die Kosten aus einer Verbindung zwischen V1 und V2. Gibt es keine Verbindung zwischen V1 und V2, gibt es auch keine Kosten. Dann ist einfach none zurückgegeben worden. Return wird nur anders definiert, wenn diese Kanten existieren. Okay, damit habe ich die Kosten der Kante abgefragt. Gibt es Fragen dazu? Okay, dann gucken wir uns mal die Hilfsoperationen an. Also als Hilfsoperation haben wir Verschiedenes. Ein Item-Getter, und der hier an dieser Stelle verwendet wird, um das zu verstehen, gucken wir uns genauer mal an, und ein Copy, die noch drin sind. Gut, was wir noch haben, sind Hilfsfunktionen, die ganz am Anfang waren, nämlich FindSet und JoinSet. Ich erinnere noch mal kurz, woher die kommen. An dieser Stelle. In dieser Stelle haben wir FindSet und JoinSet. Wir müssen also die Mengen finden und sie hinterher zusammen vereinigen, wenn es okay ist. Erstmal müssen wir sie finden, die Mengen, in denen der entsprechende Knoten drin ist. Gut, FindSet und JoinSet. Wie funktioniert das? FindSet geht so, dass wir sagen, wir haben diese Sets und dann nehmen wir typische Operationen von Mengen. Wir sagen nämlich, für alle Elemente in dieser Menge gucken wir nach, ob V, nämlich dieser Knoten, den wir suchen, in diesem Element drin ist, in dieser einzelnen Menge ist. Das ist eine Menge von Mengen. Und wenn V in dieser Menge drin ist, dann ist es okay, dann gibt es zurück. Dann sagen wir, was für eine Menge es eigentlich gewesen ist. Die Mengenindex oder überhaupt das Mengenelement, wo es drin ist. Dass wir einfach zweimal die Mengenoperationenprinzip ausgeführt worden. Gut, wir bekommen also das CI, das V enthält, raus. Das ist das FindSet. Das JoinSet geht so, dass wir sagen, wir haben diese Sets und dann, und S1 und S2 soll verschmolzen werden, dann haben wir das einzelne Element von diesem Set wird als eine Plus-Operation notiert. Und das ist jetzt typisch, auch wieder Python. Zwei Mengen können verschmolzen werden durch ein Plus, das ist ein symbolisches Plus. Wir kontrollieren erstmal gar nicht, wie das überhaupt passiert. Wir wissen nur, auch für Mengen gibt es Plus-Operationen und die Plus-Operation bei Mengen ist definiert als das Verschmelzen. Das heißt, da wird im Hintergrund etwas für uns erledigt, was wir gar nicht weiter nachdenken müssen. Das ist also eine Verschmelzungsoperation von zwei Mengen. Und dann können wir die zweite Menge natürlich wegwerfen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja schon das dazugepackt. Wir haben also schon diese Elemente von dieser Menge in diese Dinge hier reingepackt. Und damit ist das die Gesamtmenge vorhanden. Ja, das ist die Grundidee von JoinSet. Also beruhend in der Hauptarbeit eigentlich auf diesem Pluszeichen, aber ein paar Kleinigkeiten muss man noch dazu sagen, beispielsweise Remove und die direkte Zuweisung zu diesem einen S1, damit das funktioniert. So, das war die eine Gruppe von Hilfsfunktionen, direkt aus dem Kruska-Algorithmus, FindSet und JoinSet. Jetzt gucken wir die andere Menge von Hilfsfunktionen, Copy. Da gibt es ein paar Bemerkungen, die ich unbedingt sagen muss. Copy ist nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob Herr Kröpke Ihnen schon gesagt hat, dass das bei Objekten eine Schwierigkeit darstellt. Wenn Sie aus dem Modul Copy, die Methode Copy nehmen, dann wird einfach nur eine Kopie der Daten erzeugt. Wenn die Daten beispielsweise eine Liste waren und die Listenelemente sind jeweils Referenzen zu den Elementen, dann werden einfach die Referenzen kopiert, aber nicht die Elemente. In anderen Worten, sie bleiben auf einer oberen Ebene der Datenstruktur hängen und alles, was mit Zeigern oder mit Referenzen zu tun hat, wird nicht mitkopiert. Sie kopieren nur die Referenzen und nicht die Inhalte. Wollen Sie die Inhalte, das heißt, wenn Sie eine Liste haben, bestehend aus Elementen und jedes Element ist wieder eine Liste, bestehend aus Elementen und so weiter und ganz am Schluss haben Sie die eigentlichen Dinge, die drin gespeichert sind, dann reicht Ihnen ein normales Copy, also sogenannte Shallow Copy, eine oberflächliche Kopie nicht mehr aus. Sie müssen eine tiefe Kopie haben. Sie müssen also die ganzen Referenzen durchlaufen, bis sie zum Inhalt kommen, den Inhalt nehmen und inklusive aller Referenzen mit kopieren. Dass sie die gesamte Datenstruktur kopieren. Das ist die sogenannte Deep Copy. Sie müssen halt immer überlegen, wenn Sie kopieren, haben Sie komplexere Datenstrukturen oder simple? Wenn simple, reicht ein Copy. Haben Sie komplexe, nehmen Sie Deep Copy. Sonst kriegen Sie das nicht raus. Gut. Okay, das ist also der Unterschied zwischen Copy und Deep Copy. Sie können natürlich die Methoden auch selber überschreiben, aber das ist nur eine Bemerkung am Rande. Wichtig ist, dass Sie sich merken, dass es sogenannte Shallow Copies und Deep Copies gibt. Und dass das bei objektorientierter Programmierung wichtig ist zu merken, was für eine Art von Kopie brauche ich eigentlich und was ist an dieser Stelle unnötig. Fragen dazu? Wichtiger Punkt, deshalb extra. Fragen zu diesem Problem? Ja? Können Sie auch. Es hängt immer von den Elementen ab. Nur wenn Sie eine Klasse kopieren, dann kopieren Sie ja normalerweise eine Instanz. Und die Instanz hat natürlich jede Menge Referenzen. Und wenn Sie eine Shallow Copy machen, dann haben Sie im Prinzip das Gleiche nochmal, nur der Zugang ist ein zweiter zum selben Inhalt. Wollen Sie den Inhalt echt kopieren mit den konkreten Dingen, die Sie schon drin haben, beispielsweise Eigenschaften, die besetzt sind mit Konstanten oder Ähnlichem, dann müssen Sie wirklich eine Deep Copy machen von dem. Richtig, dann haben Sie unter anderem Namen einen zweiten Zugang zu denselben Inhalten. Das ist das Problem bei diesem Shallow Copy. Das kann manchmal erwünscht sein, manchmal ist es auch sehr problematisch. Denn Sie verändern mit dem einen Namen die Inhalte, die unter einem anderen Namen referiert werden. Und das ist nicht immer gewünscht. Okay, das war das Modul Copy. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein anderes interessantes Modul vorstellen, das ist und zwar von dem ItemGetter. ItemGetter ist eine Funktion, die das it-Element einer Sequenz zurückgibt. Das heißt, Sie bekommen ein Item aus einer Sequenz raus. Und dann gibt es eine Funktion, beispielsweise eine Map, da geben Sie eine Funktion an als Name und dann wird diese Funktion auf dieser Liste ausgeführt. Also ganz allgemein, Sie können eine beliebige Funktion angeben und eine beliebige Liste, dann wird diese Funktion auf irgendeiner Liste aufgeführt, auf jedem Element der Liste. Sie sparen sich also schon mal solche Vorschleifen. Das wird automatisch durchgeführt. Und als dritte Hilfsfunktion, ich zeige Ihnen gleich wie an konkreten Beispielen, was damit gemeint ist, gibt es ein Sorted, das bedeutet, Sie geben eine Liste an und geben die Kriterien an, nachdem das Ganze sortiert wird. Also nicht nur die Art und Weise, ob in normaler Ordnung oder Reverse Order, absteigend, aufsteigend oder sowas, sondern eben auch nach welchem Schlüssel das Ganze sortiert werden soll. Okay, gut. Das sind also die beiden Dinge, die Sie noch mit eingehen bei dem Sorted. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel dafür zeigen, wie das funktioniert. Das hier ist etwas, was Sie vorher machen müssen, woher das ItemGetter kommt. Sie sagen, es kommt vom Operator-Modul. Und dann definieren Sie einfach mal eine Datenstruktur, beispielsweise Inventar. Und Ihr Inventar besteht aus Birnen, Äpfeln und Orangen. Und jedes Element hat auch noch, nehmen wir mal an, die Anzahl. Sie haben 3 Birnen, 4 Äpfel, 2 Orangen. Das geben Sie einfach mal als Liste ein. So, damit haben Sie eine Liste Inventar definiert. Diese Inventarliste können Sie sich ausgeben lassen. Machen Sie ein Map von ItemGetter für diese Liste und sagen, Nummer 0 ist gegeben. Dann wird jedes Element ausgegeben, aber davon Komponente 0. Und zwar Birne, Apfel und Orange. Und das steht genau hier bei der Ausgabe. Sagen Sie, ich hätte gern diese Funktion ItemGetter ausgeführt auf Inventar, aber auf Item Nummer 1. Dann wird natürlich ausgegeben nicht dieses hier, sondern die zweite Sache. Das sind in diesem Fall 3, 4, 2. So, das ist auch klar. Damit können Sie also das Ganze ausgeben. Und jetzt können Sie statt ein einfache Ausgabe eine sortierte Ausgabe machen. Und das machen Sie jetzt mit dieser Sorted. Sie sagen Sorted und Sie sagen, Inventar ist meine Liste, die ausgegeben werden soll. Nach was soll sie geordnet werden? Nach einem Schlüssel. Wie kriege ich den Schlüssel? Indem ich den Item-Getter nehme. Und der Item-Getter in diesem Fall von 0. 0 bedeutet Birne, Apfel, Orange. Das heißt, geordnet wird nach den Birnen, Apfel, Orangen teilen. Und alphabetisch ist A zuerst dran, dann kommt B und dann kommt O. In anderen Worten, Ihre Ausgabe ist gerade diese Liste. Apfel, Birne, Orange. Sagen Sie dagegen, dass das Ganze geordnet werden soll nach Nummer 1, das heißt Nummer 1 ist dieses hier, die Zahl, dann wird nach der Zahl sortiert, wir haben 2, 3 und 4, die Ordnung in dieser Liste, die sortierten Liste. Okay, ist das klar rübergekommen? Also diese Möglichkeit des Sorted schafft es uns, eine Liste nach einem Schlüssel zu sortieren. Wir können jetzt nochmal zurückgehen, uns das Ganze angucken, wie es funktioniert. Wir hatten hier ein getEdges und da haben wir das Sorted. Wir sortieren die Liste der Kanten und als Schlüssel sagen wir itemGetter. Und zwar Nummer 1. Und 1 ist in diesem Fall die Kosten. Das heißt, wir sortieren die Liste der Kanten nach den Kosten. Und die sortierte Liste, die geben wir dann zurück. Gut. Das war im Prinzip die einzelnen Hilfsfunktionen. Gibt es Fragen? Von Ihrer Seite. Wenn keine Fragen da sind, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Unser Beispiel ist am Ende. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.